Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kirchentagsbesucher, herzlich willkommen hier am Stand vom Netzwerk Apostolische Geschichte. Das Netzwerk Apostolische Geschichte wird hier die apostolischen Gemeinschaften, denke ich, ganz gut repräsentieren. Offiziell sind die Kirchen ja noch nicht dabei, kann vielleicht beim nächsten Mal werden. Wir wollen uns hier heute zum Thema Amtsverständnis unterhalten. Und dazu habe ich sehr interessante Gesprächspartner. Hier zu meiner Linken den Herrn Dr. Michael Utsch von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Er wird, denke ich, so den kritisch beobachtenden Part einnehmen. Dann habe ich zu meiner Rechten Apostel Gerd Lohse von der VAG, Vereinigung Apostolischer Gemeinschaften. Und ich habe Herrn Dr. Reinhard Kiefer von der Neuapostolischen Kirche. Er ist da schon, kann man sagen, langjähriger theologischer Berater des Stammapostels und ja, repräsentiert damit die größte apostolische Gemeinschaft, die es eben bisher gibt. Ja, die Frage ist, wie steigen wir in das Thema ein? Das Amtsverständnis ist schon bei den großen Kirchen umstritten, ist im Prinzip ja auch zentrales Thema auf dem Ökumenischen Kirchentag. Ich gehe mal einen ganz großen Schritt zurück und frage Apostel Lohse, wozu braucht man dann eigentlich Ämter? Braucht die Kirche Ämter?
Gute Frage. Ich hatte ein Buch, sehr interessiert, die dritte Reformation, wo dargestellt wurde, wie das sich eigentlich gestaltet. Dieses charismatische Teil, dieses Teil des Heiligen Geistes, dieses Ereignis, das was geschieht und dann diese andere Seite, das dieses auch zu organisieren, dass es eine Institution gibt. Da ist es, denke ich mal, dieser schwierige Punkt, dass auch dieses Ereignis die Institution beflügelt und korrigiert und umgekehrt auch diese Institution das Ereignis möglich macht. Ja, das sind, denke ich mal, die Kirchenordnung, die auch sich Ämter nennen, dass man dann diese Idee hat, es wirklich auch zu unterscheiden zwischen dem geistlichen Teil und dem, was Kirchenordnung ist. Das wäre mein Gedanke dazu.
Okay, vielen Dank. Herr Dr. Utsch, wie sehen Sie das?
Ich beziehe mich da auf die Bibel und das Erste, was mir einfällt, ist, dass wir als Christen, dass jeder Christ, jede Christin ein auserwähltes Mitglied eines auserwählten Volkes ist und wir betonen ja sehr das Priestertum aller Gläubigen. Das heißt, jeder Mensch, der gläubig ist, ist herausgerufen und wird bevollmächtigt, hat also bestimmte Aufgaben. Und je nach seiner oder ihrer individuellen Ausstattung sollen wir dann uns einsetzen, dass die gute Botschaft, das Evangelium weiterzutragen. Und Paulus gebraucht ja das Bild des Leibes, des Körpers, wo also unterschiedliche Organe Aufgaben erfüllen. Aber es ist meines Erachtens nicht nötig, dort jetzt besonders hervorgehobene Strukturen oder gar Hierarchien zu haben. Also sicher hat das Herz eine zentrale Funktion, aber auch ein Herz kann nicht ohne eine Leber oder eine Niere funktionieren. Deshalb so dieses streng hierarchische Prinzip, was jetzt aus evangelischer Sicht natürlich auch ein Problem bei der katholischen Kirche ist, ja, das ist schwierig und da mischt sich dann Menschliches, Soziologisches, Soziales mit Geistlichem und das wird dann schwierig. Also deswegen plädiere ich sehr dafür, wir sind als einzelne Menschen, haben den direkten Zugang zu Gott, wir brauchen keine Hierarchie, brauchen kein Amtsvermögen. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, den ich an den apostolischen Gemeinschaften kritisiere.
Und stellvertretend reiche ich das an...
Der Gegensatz könnte nicht größer sein.
Richtig, das ist ja klar. Die Neuapostolische Kirche verfügt über eine sehr ausgeprägte Hierarchie.
Könnte man eigentlich sagen, genau das Gegenteil...
Wir sitzen uns ja auch gegenüber.
Aber das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern ich möchte es etwas anders anbinden. Und zwar christologisch. In Jesus Christus selber. Sie kennen selber sicherlich die Lehre von den drei Ämtern Christi. Mhm. Ja, er ist König, Priester, Prophet. Und ich glaube, in diesen drei Ämtern Christi ist auch das Amt selber, also das Amt, das erscheint, in der Kirche erscheint, angelegt und ist sozusagen dauernde geschichtliche Verwirklichung dieser drei Ämter. Und das wäre jetzt bei uns, dann komme ich auf den genauen Gegensatz sozusagen, eben im Apostelamt gegeben, wo diese Hierarchisierung dann natürlich, die in diesen drei Ämtern schon da ist, mir in dieser Weise dann im Apostel gegeben. Denken Sie nur, Pastoralbriefe, die sprechen schon sehr hierarchisch. Da geht es immer darum, wer Bischof ist, wie der zu sein hat und so etwas. Also das Neue Testament selber kennt ja schon Hierarchie, zumindest in seiner Spätphase.
Wie ist das in der Vereinigung Apostolischer Gemeinschaften? Die, glaube ich, der zentrale Punkt, auch den gerade die Abspaltung von der Neuapostolischen Kirche bewirkt hat, war ja die Kritik am obersten hierarchischen Amt und gerade an der ausgeprägten Hierarchie der Neuapostolischen Kirche, das Stammapostelamt, haben sie abgeschafft. Brauchen sie nicht mehr? Oder gibt es was da den Ersatz dafür geschaffen hat?
Ja, ich denke, von unserer theologischen Entwicklung sind wir bei dem, was Dr. Gutsch gesagt hat. Also die Hierarchie ist abgeschafft. Wir sehen also die verschiedenen Dienstgaben mit natürlich auch besonderen Aufgaben für die Gemeinschaft. Also da bin ich hier bei der Kirchenordnung. Dass man sagt, ein Apostel, ein Evangelist, ein Hirte haben die Aufgaben und die werden auch, sag mal, ordiniert für einen Auftrag als besondere Heraushebung, dass sie diesen Auftrag haben, sichtbar für die Gemeinde, aber nie als Hierarchie mit besonderen Gaben. Also für uns ist auch Jesus der Zugang. Und das war, denke ich, auch schon in den 20er Jahren der Knackpunkt, dass damals der Apostel Brückner die Entwicklung gesehen hat mit diesem Stammapostelamt, mit dieser Überhöhung schon bei Krebs eben. Das war also ja dieses schwierige Kriterium, dass man gesagt hat, das Wort des Apostels steht über der Bibel. Das ist sehr feinfühlig empfunden worden und dagegen ist protestiert worden. Und da gab es diesen Bruch, das denke ich, das war die Hauptursache, unabhängig von, ja, weil auch Menschen die Kirche immer leiden. Kann man also dieses Amt, wenn es überhöht ist, gab es natürlich dann auch Probleme mit Aussagen über den Krieg, bis man werden wird. Das war dann Niehaus, wo dann Brückner auch gesagt hat, das wird gefährlich. Und da ist das abgeschafft. Und seitdem ist es wirklich auch Stück für Stück durch Apostel Brückner auf die Hierarchie. Und es ging bestimmt mal 50 Jahre, dass das also in den Denken drin ist. Aber jetzt sind wir an der Stelle, wirklich da auch den Dienst zu sehen.
Sie sprechen diese Spaltung an, die es in den 20er Jahren gab, mit Apostel Brückner und Niehaus auf der anderen Seite als Stammapostel. Da geht es auch um die Thematik, die das Netzwerk Apostolische Geschichte jüngst aufgearbeitet hat. Das Stichwort ist neues Licht. Und zwar wurde unter Stammapostel Krebs zunehmend die Lehre vertreten, dass Christus im Apostel ist. Man hat damals nicht so sehr auf den wiederkommenden Christus gewartet, sondern sah den wiedergekommenen Christus schon großenteils im Apostelamt verwirklicht. Gibt es das heute noch in der Neuapostolischen Kirche?
Nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht.
Also, es gibt aber Lieder, wo es heißt, ja, Jesus im Apostel.
Ja gut, aber das wird dann mehr im metaphorischen Sinne verstanden. Aber damals, und daraus sind dann ja auch die Apostelämter entstanden, also Apostelamt Juda und Apostelamt Jesu Christi. Also da gibt es eine theologische Tradition, sage ich jetzt erstmal, die da angelegt ist. Also wenn man alte Zeitschriften liest, so 1900, 1905, Herold oder so etwas, da steht dann immer Jesus Christus im Fleisch des lieben Apostel so und so, Brückner oder ich weiß nicht, oder Bornemann und so. Das war sicherlich eine Phase und da spielte sicherlich die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi eine mindere Rolle. Klar, wenn im Apostel Jesus Christus schon gegenwärtig ist, dann brauche ich eigentlich nicht mehr so sehr auf seine Wiederkunft zu warten, aber das ist sozusagen eine kurze Phase in der neuapostolischen Geschichte gewesen, weil dann ja wieder eigentlich die Hoffnung auf die Wiederkunft Christi, auf den kommenden Christus im Zentrum steht. Gerade dann beim Bischof, das ist ja dann sehr massiv gewesen, bitteschön. Ja, also da ging es nicht darum, Christus ist gegenwärtig im Apostelamt, auch nicht im Stammapostel, sondern ist sozusagen der Kommende, der erwartet.
Stammapostel Bischof ist ein großes Thema eigentlich, das können wir hier fast gar nicht thematisieren. Herr Utsch, wie stellt sich jetzt das für Sie dar? Also die Argumentation war, es gibt die drei Ämter Christi, deswegen ist schon quasi von dort her angelegt, dass es das Apostelamt gibt und es muss auch in dieser Hierarchie ausgeprägt sein.
Nein, das, dem würde ich widersprechen oder dem widerspreche ich, weil ich nach dem Zeugnis der Bibel sage, ein Apostel, ja, was macht, ist das Kennzeichen eines Apostels? Das ist doch zunächst mal ein Augenzeuge der Auferstehung. Ein Apostel, das sind Menschen gewesen, die dem auferstandenen Christus begegnet sind und die dann die Aufgabe hatten, von diesem sichtbaren Erlebnis Zeugnis zu geben und andere Leute davon zu, ja, ihn zu bezeugen, Christus ist auferstanden und das, was er uns mitgeteilt hat, nämlich die gute Botschaft, mache zu Jüngern alle Völker, das in die Welt zu tragen. Ja? Und so hat die Kirche begonnen und hat viele Jahrhunderte, 1800 Jahre wunderbar funktioniert, bis dann in England und Schottland Aufbrüche waren, wo dann gesagt wurde, naja, wir haben eine Kirchengeschichte, aber im Grunde reicht das nicht, wir brauchen jetzt also wieder besondere Menschen, die die Kirche vollenden. Und das sehe ich in der Bibel nicht, dass wir solche herausgehobenen Personen brauchen. Die Gefahr ist nämlich, dass solche Amtspersonen eine Vollmacht zugeschrieben bekommen. Ich will gar nicht sagen, dass jetzt ein Stammapostel, der gegenwärtige oder ein früherer, das selber bewusst gesagt hat, Mensch, jetzt habe ich Macht, jetzt habe ich, kann ich mit Gottes Stimme reden. Aber es gibt doch Menschen, die sich nach solchen Führungspersonen sehnen und die sagen, ich will also Jesus sozusagen in Fleisch und Blut vor mir haben. Der Stammapostel ist sozusagen die Person Jesus, da kann ich ihn ansehen und in seiner Gegenwart. Und es gibt auch heute noch Apostelberichte, die sagen, in der Gegenwart des Stammapostels fühle ich mich besonders Gott nah und das ist im Grunde fast wie im Paradies. Das ist doch theologisch sehr schwierig und ich finde, da wird was vermischt und wird in eine schiefe Bahn gelenkt. Das evangelische Verständnis ist natürlich sehr anspruchsvoll. Ich habe nämlich keine konkrete Vermittlungsperson, die ich, wo ich also alle 14 Tage in der Familie nachlesen kann, was jetzt das aktuelle Wort, die aktuelle Predigt ist. Ne? Sondern ich habe die verborgene Gegenwart Christi und wenn ich genau hinschaue, die Kirche hakt und eckt an allen Enden. Wir haben eine Menge Probleme und auch wenn man hier über den Kirchentag geht, fragt man sich ja manchmal, was hat das noch mit dem Glauben an den auferstandenen Christus zu tun? Da habe ich persönlich also große Mühen mit vielen Veranstaltungen. Und trotzdem sage ich, ich traue Gott zu, dass er in das Herzen von einzelnen Menschen reden kann und dass das Wichtige ist, dass die Apostel das Wort Gottes verkündigen. Und ja gut, jetzt kommen wir auf ein anderes Thema. Ja.
Herr Dr. Kiefer, Herr Dr. Utsch sagte gerade, der evangelische Glaube ist anspruchsvoll. Ist der neubistorische Glaube einfacher?
Nein, ich glaube es gar nicht. Ich glaube es nicht. Es ist ein anderer Zugang zur Sache. Es ist, jetzt müsste man eigentlich schon anfangen, ja, wie ist das denn mit den Aposteln im Neuen Testament? Das ist ja, was Sie gesagt haben, Herr Utsch, ist ja jetzt nur ein Aspekt von Apostel im Neuen Testament, nämlich Apostel als Augenzeuge, als Zeuge des Lebens und der Auferstehung Jesu. Gibt ja auch ganz andere Apostel, die in Antiochien waren, also so charismatische Figuren, die mit dem Leben Jesu, wie man sich das auch im Einzelnen vorzustellen hat, auch nichts zu tun. Es gibt also zwei Traditionen, in der Didache, das ist so eine Schrift, die so Anfang des 2. Jahrhunderts verfasst wurde, da ist auch von Aposteln die Rede. Das heißt also, es gab durchaus auch in der alten Kirche, sage ich mal, oder auch im Neuen Testament, die Tendenz, Apostolat, Apostel, durchaus unabhängig vom Leben Jesu und vom erlebten Jesus zu sein. Ja, also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Es kommt darauf an, welchen Strang ich jetzt mal verfolge. Und die apostolischen oder die unsere Tradition verfolgt eben einen anderen Strang, der, sage ich mal, in Antiochien beheimatet ist, der auch Paulus möglich macht und so weiter. Also diese charismatische Seite erst einmal.
Apostolose. Wir haben ja hier einen Apostel sitzen. Wodurch wird man Apostel? Was zeichnet ein Apostel aus? Wie ist das bei Ihnen? Ist das der charismatische Ansatz, dass man sagt, er hat bestimmte Fähigkeiten, ist dadurch ein Apostel? Oder ist es eben doch die Ordination?
Spannende Frage. Für meine Entwicklung selbst ist es doch das Entscheidende, dass man doch eine Gabe und einen Auftrag spürt. Und da möchte ich dem Dr. Uschmann widersprechen, dass Kirche so wunderbar funktioniert hat. Das 19. Jahrhundert war das Zeichen dafür, dass es viele Freikirchen sich entwickelt haben. Ja, gerade das 19. Jahrhundert war doch ein Zeichen, dass Kirche in Enge geraten war. Aber um auf die Frage zurückzukommen, das ist eigentlich diese Spannung, die ich vorhin habe versucht zu erläutern. Kirche braucht besondere, also auch eine Leitung. Das sind die Apostel nach der Kirchenordnung für uns diese Kirchenleitung. Das wäre rein statisch. Das andere ist das Charisma, diese Gabe. Und das ist mir schon von Kind eigentlich aufs Herz gefallen, dass ich ein Christ bin für die Einheit der Kirche. Das ist eigentlich meine Sendung. Und deswegen bin ich ganz glücklich, in der Ökumene mitmachen zu können. Schon vor 30 Jahren haben wir in der evangelischen Radeberger Kirche zusammen gebetet, dass dieser Leib Christi zusammenwächst. Und das ist für mich eigentlich die Berufung. Und da bin ich eigentlich auch hier ziemlich sicher, dass das vom Herrn kommt.
Wie ist das Stichwort Ökumene? Sie arbeiten da schon länger mit. Erkennen andere Dominationen, die evangelischen oder die katholischen Pfarrer, mit denen Sie zu tun haben, Sie als Apostel an?
Auch eine spannende Frage, weil ich dann die Frage, wie siehst du oder wie sehen Sie das jetzt? Aber was so Zeichen sind, dass man, wenn man sich in Jesus Christus begegnet, wirklich auch Gaben spürt. Das haben wir haben eine ökumenische Busreise hinter uns zu diesem Kirchentag. Über 30 Frauen und Männer, Schwestern und Brüder und sind zu den verschiedensten Kirchen gefahren in Tschechien. Und da ist es eigentlich dieses Wiederfinden in Jesus Christus, dass man sagt, du hast eine besondere Gabe. Und da ist es eigentlich die Frage, dass man die anderen dann danach befragen müsste, siehst du das so? Was man selber empfindet, wie es ankommt. Vielleicht ein gutes Beispiel. Wir haben über Jahre Nehemia, diese Aktion in der Ukraine unterstützt. Da ist von uns ein Apostel mitgefahren als LKW-Fahrer. Der hat es auch nie gesagt, dass er Apostel ist, denn in der Ukraine bei einer orthodoxen Andacht oder bei einer jüdisch-christlichen Andacht spricht dann ihn einer an und sagt, du bist doch ein Apostel. So muss es sein. Dann hat es funktioniert, wie ich mir das wünsche.
Naja. Herr Dr. Kiefer, Sie sind theologischer Berater des Stammapostels. Stellen Sie sich vor, der Stammapostel kommt zu Ihnen und fragt, ist der Herr Lose ein Apostel? Was würden Sie ihm raten?
Das ist jetzt eine ganz polemische Frage. Das ist für uns ja eine ganz, ganz schwierige Sache. Wir haben ja eine gemeinsame Geschichte. Wir haben ja eine gemeinsame Geschichte und die ist ja nicht sehr gut gelaufen. Ja? Das war ja keine sehr schöne Geschichte. Wir müssen allerdings sagen, dass Apostel für uns neuapostolische Christen, immer in Gemeinschaft mit dem Stammapostel sind. Dass das schon ein Maßstab ist, der das Petrusamt hat. Also Apostel außerhalb der Gemeinschaft mit dem Stammapostel wäre für uns sehr schwierig zu denken.
Ist das Stammapostelamt eine göttliche Einrichtung oder eine organisatorische?
Es wäre für uns, gerade wenn ich jetzt den Rückbezug auf diese christologische Sache nehme und dann natürlich auch auf das Petrusamt, von dem ja in den Evangelien die Rede ist, sagen wir schon ganz deutlich, das ist eine göttliche Einrichtung. Es geht jetzt nicht nur um Kirchenordnung, dass Kirche organisiert sein muss, dass man Leute haben muss, die Kirche leiten oder die einen Gottesdienst organisieren oder meinetwegen auch einen Gemeindeabend oder ein Fest. Das braucht man immer. Dazu bräuchte man ja eigentlich kein Amt. Das kann jeder begabte Mensch machen. Ja, also das wäre nicht das Ausschlag. Die Sache liegt ja bei uns viel tiefer. Das ist ja eine strukturelle Sache. Das ist ja sozusagen mit dem, was wir christlichen Glauben nennen, ursächlich verbunden. Das lässt sich ja für uns gar nicht auseinanderführen. Amt und sozusagen Vollzug des eigenen Glaubens gehört schon in eine ganz enge Beziehung, weil das Amt ja für uns auch heilsvermittelnde Funktion hat. Da würde der Protestant sagen, ja, was soll denn das, bitteschön, das geht doch gar nicht. Aber das ist ja die apostolische Idee. Das ist ja die Grund, jedenfalls die neue apostolische Grundidee. Amt vermittelt Heil. Und das darf man auch jetzt nicht entschärfen. Ja, also das muss man dann schon sagen. Das ist die neue apostolische Position. Da gibt es.
Aber da kriege ich natürlich als evangelischer Christ wirklich Bauchschmerzen, weil so wie ich meine Bibel kenne, dreht sich doch alles um die Bedeutung des Wortes Gottes.
Ja.
Und ich bin gerechtfertigt durch Glauben an dieses besondere Wort. Das ist ja der Dreh- und Angelpunkt der Bibel, dass Gott Mensch geworden ist und in dem Menschen gelebt hat. Aber was hat er nach diesen 33 Jahren zurückgelassen? Es sind Schriftrollen, die aber eine eigene Kraft entwickeln. Und das Wort Gottes ist mächtig und kann heute noch Menschen erreichen. Und warum machen wir hier auf dem Kirchentag jeden Morgen einstimmige Bibelarbeiten? Weil wir als Christen daran glauben, dass auch das Wort Gottes, selbst wenn es von fragwürdigen Auslegern interpretiert wird, hier auf dem Kirchentag, trotzdem eine Gewalt und Macht haben kann. Meine Schwierigkeit ist, wenn ich jetzt höre, heilsvermittelndes Amt, das Apostelamt bei der Neuapostolischen Kirche ist in Konkurrenzsituation. Ja, das ist sozusagen dem Wort Gottes schon übergeordnet. Und da kriege ich doch Probleme. Da komme ich doch, da würde ich sagen, das geht vom Zentrum ab und das ist nicht mehr ein gottgewirktes Unternehmen, sondern da kommt ganz viel Menschliches rein. Denn das kann selbst der klügste und seelisch reifste Stammapostel, da kommen doch menschliche Impulse durch. Und da würde ich sagen, das Wort Gottes wird geschmälert. Und das ist schade, dass da diese Idee Gottes mit seinem Volk, ich meine, Gott hat doch eine Idee, er hat erst das Volk Israel herausberufen und dann die Heiden dazugenommen. Das ist doch eine geniale Heilsgeschichte. Was soll denn jetzt der Gedanke, jetzt auf einmal ein heilsvermittelndes Amt noch dazu? Da lese ich in meiner Bibel nichts von.
Ja, Sie haben gerade gesagt, Herr Dr. Utsch, die Bibel im Prinzip genügt. Ne? Ich habe das Wort Gottes und lese es da draus. Jetzt hatten Sie selber gesagt, Sie wundern sich hier manchmal am Ökumenischen Kirchentag, was es hier so alles für Gruppierungen gibt. Also mit anderen Worten, was die Leute so alles aus der Bibel rauslesen. Braucht es nicht doch irgendwo eine Institution, die durch in irgendeiner Form eine göttliche Legitimation hat, da zu entscheiden, das ist jetzt noch in der Linie, in Anführungszeichen, genau, oder nicht?
Nein, das ist natürlich eine Frage, die berechtigt ist, weil wir gerade auch durch die theologische Ausbildung an den Universitäten in den letzten 150 Jahren sehr stark unseren Verstand betont haben und Glauben vermittelt haben, der im Grunde nicht auf einer Herzenserfahrung beruht, sondern aus der Zergliederung eines Textes. Also Stichwort historisch-kritische Methode. Die hat sicherlich viel an Glaubenssubstanz zerstört, das muss man sicher so sagen. Aber ich bin sehr dankbar, dass auch in den evangelischen Kirchen heute immer mehr andere Schwerpunkte gesetzt werden, wo also nicht der intellektuelle Zugang zum Text eine Rolle spielt, sondern dass ich das Wort Gottes meditativ, betrachtend, kontemplativ erkenne. Ich glaube an die Vollmacht des Wortes Gottes. Wenn ich mich dem Wort Gottes aussetze, erklärt sich die Schrift durch die Schrift selber. Es gibt wunderschöne Studienbibeln, wo Parallelverse gibt. Wir kennen keine Glaubenskongregation oder ein offizielles Lehramt. Das ist anspruchsvoll, ich sagte es schon. Aber ich glaube, die Gefahr, wenn ich so ein Lehramt habe oder einen Stammapostel, der das Kraft göttlicher Autorität deutet, die Gefahr dieser Vermischung, dass also menschliche Aspekte reinkommen, ist zu stark. Deswegen bin ich gerne evangelisch, wo es sowas nicht gibt und ich im Grunde nur meiner Bibel und meinem Gewissen verantwortlich bin. Ich brauche keine Dogmatik. Ich bin meiner Bibel und meinem Gewissen, weil Gott durch die Bibel und mein Gewissen zu mir redet. Das reicht mir.
Wir nehmen das jetzt einfach mal so als Überleitung zum Thema Heil. Heil ist ein unglaublich viel deutbarer Begriff. Im Prinzip, Herr Dr. Utsch sagt, man kann die Bibel lesen, dadurch eine gewisse Form von Heil erleben. Apostel Lohse, was ist für Sie Heil?
Die Begegnung mit dem lebendigen Gott, die Gewissheit wirklich auch von Gott, also Gottes Kind zu sein, indem man dieses Geschenk hatte, das Bürgen Jesu anzunehmen, sein Opfertod, darauf getauft zu sein. Und das ist für mich eigentlich die Sicherheit des Heils. Wirklich dieses Opfer Jesu Christi, das ist für mich geschehen. Und das haben wir als apostolische Gemeinschaft eigentlich auch ein Stück erhalten, indem wir sagen, wir feiern dennoch die Versiegelung. Für uns sind die drei, da wir morgen zu sprechen, fünf Sakramente gleich. Gott handelt. Wir setzen das als wirkliche Darstellung des Handelns Gottes. Aber es ist keine Heilsvermittlung. In der Beziehung sind wir uns einig.
Ja.
Aber dieses wirklich heil zu sein, ist für uns also nach diesem Wort, als ich gläubig wurde, bin ich mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Diese Gewissheit ist eigentlich das, wo wir sagen, das wollen wir auch betonen. Das sollen auch Menschen vor Gott und der Gemeinde bekennen. Das ist ein Stück, was ich auch bekenne. In Jesus Christus bin ich heil und da bin ich durch, trotz aller Grenzen und aller Schuld. Ich würde vielleicht zu dem Lehramt noch mal was sagen wollen. Ich sehe es doch auch als eine Hilfe. Wir sind also uns in unserer kleinen Kirche einig, dass wir im Gesamtzeugnis der Bibel doch auch fragen, wie soll sich unsere Lehre gestalten. Eine Kirche braucht eine Lehre. Ist einfach so. Da bin ich, wenn ich auf einer anderen Stelle als Sie. Und das ist, wenn sie wirklich sich am Wort der Heiligen Schrift orientiert. Und was wir auch festgelegt haben, dass also Glaubenslehre auch nicht immanent fest ist. Dass Glaubenslehre sich entwickelt von den Erkenntnissen her. Das war eine große Herausforderung, als wir das so formuliert haben für unsere Gemeinde in unserem kleinen Schrift, die Sakramente der apostolischen Gemeinden. Aber das ist, denke ich, wichtig. Gott handelt, Gott schenkt neue Erkenntnisse. Aber diese Gewissheit des Heils kommt allein von Jesus Christus. Und da brauche ich auch kein Mittel.
Ja. Herr Dr. Kiefer, dass sich die Heilsgewissheit, wie Apostel Lohse das so schön gesagt hat, ausdrückt in der Versiegelung, das kennt die Neuapostolische Kirche ja auch.
Sicher, natürlich.
Was ist darüber raus? Sie haben das Stichwort auch angesprochen, heilsvermittelnd. Da gab es in letzter Zeit ein bisschen Irritation. Sind die Apostel jetzt heilsnotwendig oder heilsvermittelnd? Das eine ist ein bisschen ein exklusiverer Begriff, der andere räumt etwas mehr.
Das benutzt man je, das können Sie jetzt je nach Standpunkt, theologischem Standpunkt, wie streng Sie die Sache sehen oder wie rigoros Sie sie durchführen wollen.
Ich greife es deswegen auf, weil ja. Herr Dr. Utsch, Sie hatten es in einem Artikel aufgegriffen über die Neuapostolische Kirche, dass das im Prinzip eine Fortentwicklung sei, nicht mehr heilsnotwendig, sondern heilsvermittelnd. Ist tatsächlich hier ein Fortschritt passiert innerhalb der Theologie der Neuapostolischen Kirche?
Also, die Kirche sagt ja jetzt, seit einigen Jahren, Heil gibt es ja auch in anderen. Es ist ja nicht so, dass es außerhalb der Neuapostolischen Kirche jetzt überhaupt nichts gibt und keine göttliche Nähe und dass die quasi Heiden sind oder sowas. Das ist ja absurd. Wir leben ja aus dieser Tradition, da können wir uns ja gar nicht, wir benutzen Luthers Bibelübersetzung, wir benutzen die theologische Literatur, übrigens sehe ich die historisch-kritische Methode nicht so kritisch, das ist jetzt aber ein anderes Feld, da würde ich jetzt einiges dazu sagen, aber lassen wir das mal, das benutzen wir ja alles, das sehen wir und das nehmen wir auch sehr ernst. Und das ist von anderen Christen gemacht, das ist nicht von Neuapostolischen gemacht, wir haben keine Wissenschaft. Ja, also da schauen wir schon hin. Und ich finde das ganz bewundernswürdig. Und da müsste man ja unendlich borniert sein, wenn man das nicht erkennt, dass da ein göttliches Wirken ist. Das kann doch keiner bestreiten. Es geht um etwas anderes. Um sozusagen den apostolischen Mehrwert. Wie soll ich das sagen? So, sozusagen, wo wir uns festmachen. Es gibt Heilsvermittlung. Aber wir sagen, für dieses eschatologische Heil, Wiederkunft Christi. Da ist sozusagen Apostelamt sehr notwendig. Da ist es durchaus konstitutiv. Weil durch die Versiegelung geschieht ja ein Doppeltes. Ja? Wir sagen, der Status des Menschen vor Gott wird grundlegend verändert. Jetzt, hier und jetzt. Aber Versiegelung bedeutet eben auch,
das sind wir eigentlich schon am morgigen Tag,
bedeutet auch sozusagen Ausrichtung auf dieses eschatologische Heil, auf das zukünftige Heil. Das ist ja etwas, was mit der Versiegelung nicht per se geschenkt wird, wo dann Automatismus, wo ich sage, jetzt habe ich die Kinokarte, ich kann alle Tage in den Film gehen. So, so ist das natürlich nicht. Das wäre jetzt ganz magisch gedacht. Also da muss man, wir müssen da weg, die Sakramente magisch zu denken. Sie sind ja Zeichen neuen Seins vor Gott, so sage ich. Neues Sein vor Gott. Und da fühle ich mich doch völlig angenommen. Ich weiß, durch die Sakramente Taufe und Versiegelung jetzt erst. Ich habe einen neuen Status vor Gott. Und nicht, weil ich den mir selber zugelegt habe, sondern weil der mir zugelegt wurde. Und da ist der Apostel sozusagen ausführendes Organ Gottes.
Kann ich das so zusammenfassen oder verstehe ich das so richtig? Herr Dr. Utsch, als nicht-neuapostolischer Christ kann in seiner Kirche durchaus Heil bekommen für das Tägliche, sage ich mal.
Ich will das jetzt bitte nicht abwerten. Lassen wir das mal, diese Kategorisierung. Also ich sage, das, was wir Wiedergeburt nennen, aus Wasser und Geist, das hat Herr Utsch nicht. Aber er ist doch von Gott berührt und lässt sich in seinem Leben davon leiten und er empfängt Heil. Also bitte, wie käme ich dazu, dass irgendjemand mit irgendeinem Christen anzusprechen?
Zum Beispiel dadurch, dass man sagt, bei der Wiederkunft kommt man nur durch das Apostelamt.
Ja, die Entrückung der Brautgemeinde, ja. Aber Sie wissen auch, dass das nicht das letzte Datum in der sozusagen im eschatologischen Fahrplan unserer Kirche ist. Also das ist jetzt nicht sozusagen in dem Augenblick, wo ich nicht mit entrückt werde, bin ich verloren für alle Zeit. Da redet überhaupt kein Mensch von. Erst einmal das Bild dieser Braut, das ist doch vor einigen Jahren mal veröffentlicht worden, das sagt dann, die erfahren Bewahrung in den endzeitlichen Bedrängnis. Und dann gibt es das tausendjährige Friedensreich. Und ja, bitteschön, was heißt das denn? Das heißt, für eine gewisse Zeit geht der Weg auseinander, aber zum Schluss werden wir zusammengeführt, sage ich mal.
Kennt die Theologie der VAG auch diese Wiederkunft Christi und ist das Apostelamt da notwendig, um darauf vorzubereiten oder überhaupt die, sag ich mal, diese neuapostolische Terminologie, die unter Stefan Apostel Bischof geprägt worden ist, die Brautgemeinde zu dem Herrn entgegenzuführen, ist dazu das Apostelamt bei Ihnen auch ein Stück weit notwendig oder in der Historie?
Ich denke, da bin ich auch wieder bei der KAG. Es ist richtig, dass dieser wichtige Gedanke, diese Aussage der Heiligen Schrift, der Wiederkunft Jesu Christi lebendig bleibt. Dazu braucht es einfach auch Werkzeuge und die sind nicht die Apostel alleine. Also wir sind bemüht, da sind wir wieder in der Aufgabe der Lehre, wirklich da das festzumachen, dass es diese Wiederkunft Christi gibt und dass wir also auch wünschen, das sind aber nicht dabei, dass Wiedergeburt durch Taufe und Versiegelung geschieht, sondern durch das Wirken Gottes in der Taufe, wo alles ist. Aber dieses wach zu halten, ich denke, das war auch Auftrag der ersten Apostel der KAG, dieses Volk Christi, aber auch ökumenisch zu sammeln, zu sagen, es kommt der Tag des Herrn, wir wollen uns nicht verzetteln in irgendwelchen theologischen Diskussionen. Es geht darum, dass Jesus Christus in der Mitte bleibt und dass diese Wiederkunft auch angesagt ist. Also das ist auch unser Glaube und unser Wissen. Und wir wollen in unserer kleinen Kirchenordnung und in der kleinen kirchlichen Abteilung ökumenischen Wirken wirklich diesen Gedanken wachhalten. Aber mich braucht es dazu nicht.
Herr Dr. Utsch, Entrückung der Brautgemeinde, ist das neuapostolische Thema? Wie wirkt das auf Sie?
Ich bin ja schon ganz zufrieden, dass die NAK mir mein Christsein nicht abspricht und dass ich also da doch ganz gute Aussichten habe.
Ganz gute Karten, können Sie sagen.
Gute Karten, aber ein bisschen merkwürdig finde ich das schon, dass Sie sozusagen da so einen Geheimweg kennen, so eine Abkürzung. Ja. Und dass ich jetzt noch sozusagen die endzeitlichen Plagen und Versuchungen da über mich gehen lassen muss, das finde ich jetzt nicht sehr attraktiv.
Deshalb sollten Sie dann mal östolisch werden.
Womit begründen Sie diese Abkürzung? Wer hat Ihnen diese Abkürzung gezeigt? Also das kann ich so nicht so richtig nachvollziehen. Ich finde das sehr spekulativ, wenn man aufgrund der Auslegung eines speziellen Verses da so ein Gebäude dran entwickelt. Das finde ich fragwürdig. Und ich freue mich auf die Ewigkeit, aber jetzt, wie das jetzt im Einzelnen, da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Da habe ich mich aber ehrlich gesagt nie sehr ernsthaft und ausführlich mit beschäftigt, weil das aus meiner Sicht ganz viel Spekulation auch ist. Ja? Ja. Und wir wirklich keine präzise Vorstellung darüber haben, wie das ablaufen wird. Deswegen bin ich da skeptisch, dass man aufgrund eines Verses jetzt da so ein Modell entwickelt, das möchte ich nicht. Und ich hoffe, dass ich, wenn die Zeiten ernster werden, ich trotzdem standhaft bleibe. Wünsche mir natürlich, dass die Versuchung nicht zu hart wird.
Warum ist das so wichtig in der Neuapostolischen Kirche, dieses eschatologische Modell? Ja. Sind wir so weltfremd?
Nein, oder? Wir sind gar nicht weltfremd. Und es hängt auch nicht an einem Vers. Es liegt an einer anderen Stelle oder der Grund liegt an einer ganz anderen Stelle. Und zwar denken wir ja Kirche immer mit Aposteln. Also Kirche soll eigentlich geleitet werden von Aposteln. In der Kirche überhaupt sollen Apostel gegenwärtig sein. Und Kirche, die ohne Apostel auskommt, ist eine Mangelsituation, sage ich mal, etwas Mangelhaftes für uns. Und das ist ja auch schon die katholisch-apostolische Idee. Kirche braucht Apostel. Das heißt, wenn Kirche das sozusagen verwirklichen will, wozu sie berufen ist, nämlich auch das eschatologische Heil, auf dieses eschatologische Heil vorzubereiten. Dann braucht sie das. Dann braucht sie eben auch den Apostel. Das ist die, ja, das ist die apostolische Grundidee. Sonst gäbe es uns nicht, sonst säße ich hier nicht. Ja? Das ist klar. Und deshalb ist das notwendig. Das heißt, das ist jetzt nicht an irgendeinem kleinen Bibelvers festgemacht, den man schnell wegexegetisieren könnte. Da wär schnell gemacht. Darum geht es nicht, sondern es ist ja diese Grundierung, wir haben ja eben schon davon gesprochen, dass das natürlich eine andere Voraussetzung ist. Wenn ich eine Kirche vom Amt her denke, ist das doch was ganz anderes, als wenn ich eine Kirche von der Gemeinde, vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen her denke. Das ist doch wie Feuer und Wasser, das ist doch gar nicht kompatibel erst einmal, so schnell jedenfalls. Und deshalb muss Herr Utsch das natürlich klar sagen, weil er eine ganz andere Voraussetzung hat. Ich habe doch eine ganz andere Arbeitsvoraussetzung als er, als wenn ich jetzt evangelischer Christ bin.
Ja. Sie haben gerade die katholisch-apostolische Idee angesprochen. Eine zentrale katholisch-apostolische Idee ist auch in Bezug auf die Ämter dieses vierfache Amt.
Ach ja.
Ein in den apostolischen Gemeinschaften immer wieder auftauchendes Thema. Es gab in der Neuapostolischen Kirche unter Gottfried Rockenfelder der versucht hat, das wieder zu etablieren. Wie ist denn aktuell da der Stand der Dinge?
Ich glaube, das hat nur noch für uns jetzt, also, soweit ich das sehe, nur noch eine historische. Also da würden wir eben in dieser Epheser-Stelle würden wir nichts so von. Man kann ja auch sagen, ein fünffaches Amt, ja, gibt es ja auch. Also wenn man die Lehrer dann noch nicht mit den Hirten zusammenpasst. Also es ist ja das, was ich ganz interessant oder spannend fand, das wusste ich gar nicht, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, dass der Ursprung eigentlich bei Calvin liegt, vom Vierfachen. Ja? Und dass sozusagen die reformierte Tradition in die KAK wohl eingeflossen ist. Das ist erstaunlich. Jetzt einfach nur, wie eigenartig die theologischen Denkwege sind.
Ich muss das vielleicht kurz fürs Publikum erklären. Ne? Es gibt die katholisch-apostolische Lehre vom vierfachen Amt, macht sich fest an Epheser 4, Vers 11, wo es heißt, und er gab den einen das Apostelamt, den anderen setzte er als Propheten ein, andere als Evangelisten und als Hirten und Lehrer. Und die Auslegung war eben in die eine Richtung, dass man sagt, es braucht Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten.
Genau. Das war die klassische.
In der anderen Richtung sagte man auch Engel, Priester, Prophet und Diakon. Ich krieg's jetzt nicht ganz, ist auch nicht so ganz mein Thema. Was spielt das in der VAG für eine Rolle?
Also ich sehe es vom biblischen Aspekt her. Epheser 4 sind ja die Worte davor geschaltet. Ein Glaube, ein Geist, eine Taufe. Und Jesus, der Erhöhte, heute ist Himmelfahrt, sorgt dafür, dass seine Gemeinde mit den Gaben, mit den Dienstgaben versorgt wurde und versorgt wird. Deshalb sehe ich auch den apostolischen Dienst eigentlich permanent in der Kirche. Nicht in Ämtern festgemacht, sondern dieser Dienst war und ist bis heute, dieser apostolische Dienst in der Kirche vorhanden. Und die Institution Kirche hat oft dafür gesorgt, dass dieser charismatische Dienst, diese Gabe Gottes, ja, verweltlicht wurde, auch entstellt wurde, weil das Namen gab für diese, also weil diese Amtsgaben praktisch permanent zu sehen waren. Und man hat dann das gleichgestellt, das Amt und diese Gabe, Aber ich sehe diese Gaben wirklich auch als wichtige Gaben, dieses Gesandtsein, die Apostolizität, die ja jeder Christ hat, die aber, sag mal, auch eine besondere Gabe für einen Menschen sein kann, der besonders, sag mal, diesen Sendungsauftrag führt. Oder diese prophetische Gabe. Ja, finde ich schon, diese Vielfalt ist wichtig und ich bin froh, dass es dieses Epheserwort gibt, dass Gott sagt, es gibt wirklich verschiedene Gaben. An diesem Beispiel des Leibes, was der Dr. Ulrichsen dargestellt hat, ist das wunderbar, dass es also wirklich ganz verschiedene Gaben gibt, die von Jesus Christus kommen und die den Leib zusammenhalten.
Es gibt in der katholischen, katholisch-apostolischen Bewegung und auch später in der apostolischen Bewegung zwei zentrale Ämter. Das ist auf der einen Seite das Apostelamt, über das wir jetzt hier ständig reden, aber zum anderen und für das Bestehen, dass es überhaupt noch apostolische Gemeinschaften gibt, viel wichtiger und viel bedeutender ist das Prophetenamt. Wo ist das Prophetenamt denn bei Ihnen? Gibt es überhaupt noch ein Prophetenamt oder ist es der Prophet?
Es gab in unserer Gemeinde die ganze Zeit Geschwister, die geweissagt haben und gerade in der Zeit des Zweiten Weltkrieges ist die Schleppe dann mal abgeschafft worden, weil man von der Verantwortung vor Gott und vor dem Wort gesagt hat, das ist jetzt eine Formsache geworden. Also ich will jetzt niemanden beleidigen, aber man hat an den Aussagen gespürt und auch hinterfragt, ist das wirklich eine Weissagung oder ist das jetzt, weil man es macht, ähnlich wie auch jetzt neue Kirchen, die entstehen, muss man ja auch mal prüfen, ist das wirklich vom Geist oder ist das schon eine Art, ja, Psychose, also mal ganz böse gesagt. Und deshalb sagen wir, also das prophetische Amt kann Gott wollen, dann wird es deutlich zeigen. Aber in Jesus Christus sind uns diese Gaben, diese Ämter da. Und was ich vorhin schon sagte, gilt für uns auch für das prophetische Amt. Wir haben das nicht mehr, wenn Gott will. Also wir hatten jetzt auch in kürzester Zeit in einer Gemeinde einen Bruder, der hat wirklich, ja, geweissagt. Und da war Gemeinde erschrocken, war Kirchenleitung erschrocken. Wir haben es geprüft und haben gesagt, das ist echt, er soll es weitermachen. Das wäre so eine Sache zu fragen, hast du eine prophetische Gabe und wollen wir das als Kirche installieren? Aber ich denke, wir sind weit davon entfernt, das als Amt zu installieren.
Herr Dr. Ulsch, braucht Kirche Propheten, die das Schiff voranbringen?
Nach der biblischen Überzeugung gibt es ja besondere Gnadengaben, wo einzelne Gemeindemitglieder, das müssen ja nicht nur sozusagen Amtspersonen sein, also sozusagen heute die Hauptamtlichen, Pastorinnen und Pastoren, sondern es gibt Menschen, die haben bestimmte charismatische Begabungen und ich finde es nützlich und auch dem Gemeindeaufbau dienlich, wenn solche Menschen eingebunden werden. Und es gibt immer mehr Gemeinden, die das ähnlich wie das Apostellose beschrieben hat, auch praktizieren. Die sagen, wir müssen das natürlich ernsthaft prüfen. Und das ist sicher auch schwierig und da gibt es sicher auch Leute, die sich wichtig tun wollen oder wo andere Motive eine Rolle spielen. Es gibt ja diese geistliche Gemeindeerneuerung der evangelischen Kirche, wo gerade die Betonung der charismatischen Begabungen eine Rolle spielt und in diesem Rahmen ist das möglich und das finde ich ist auch nützlich. Ja.
Herr Dr. Kiefer, wir sprechen immer von der Neuapostolischen Kirche als diesem großen Tanker, der sich auch manchmal schwerfällig bewegt, weil er diese ausgeprägte Hierarchie hat. Es braucht lange, bis Informationen von unten nach oben ist. Lange. Sie kennen das mittlerweile auch schon. Gut. Täte es der Neuapostolischen Kirche nicht gut, oder anders gesagt, braucht die Neuapostolische Kirche nicht Propheten, die mal in der Gemeinde aufspringen und sagen, so ist richtig, so spricht der Herr.
Ja, das ist sehr hübsch gesagt. Wir brauchen das Prophetische. Die Kirche braucht immer das Prophetische. Das glaube ich. Die meinen ja was, katholische, apostolische Gemeinde meint ja was anderes. Das meint ja das Institut, das Amt Prophet. Wir haben eben über das Prophetische allgemein geredet. Das ist sicherlich etwas, was immer wieder auftaucht und eigentlich zum Christsein auch dazugehört. Die prophetische Rede, davon spricht Paulus. Wie ist die denn? Das ist die bezeugende, Christus bezeugende Rede. Also das Prophetische ist sicherlich sehr wichtig. Propheten in der apostolischen Geschichte sind ja dann immer aufgetaucht, wenn es so bestimmte Krisensituationen gab oder an bestimmten Schaltstellen. Denken Sie an Teplin am Anfang oder auch Geier. Da tauchen Propheten auf. Wenn man sich diese anderen Leute anschaut, dann hinter die auch Propheten genannt wurden, dann ist das ja irgendwie, ich sage es mal, Trämägre. Also da ist nicht viel mit los. Die bestimmen dann Ämter und so. Es ist so, ich habe das Gefühl, es degeneriert dann in gewisser Weise zum Funktionärstum. Die funktionieren. Und das kann aber nicht das Prophetische sein. Also dieses
dauerhafte Institut Prophet ist, glaube ich, sehr schwierig zu rechnen. Ja? Schon in der Didache ist es, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ist es zum Beispiel so, dass der Apostel auch Prophet ist. Da geht das so ein bisschen hin und her. Ja? Der wird mal Apostel, dann mal Prophet. Also das Prophetische hängt sicherlich auch am Apostel ab. Aber ich würde sagen, darüber hinaus, an jedem Christen, an jedem, der wahrhaftig glaubt, an Jesus Christus glaubt, ist auch dieses prophetische Gegenwert. Und wenn Gott die Kirche grundlegend wieder verändern will, dann werden solche Leute auch wieder aufstehen, dann werden da sein, in dem Augenblick. Aber man kann sie nicht züchten.
Ist der ökumenische Kirchentag hier so ein Ort, wo Kirche neu entstehen kann?
Das würde ich etwas zu übertrieben finden, das so hoch zu pushen. Es ist sicher ein Ort der Begegnung. Es ist ein Ort, wo Bibeltexte eine Rolle spielen, wo Menschen vielleicht hinkommen und sagen, da ist viel los, da gibt es tolle Musik, da kann ich Menschen treffen. Und wo sie hoffentlich in ihrem Herzen an irgendeiner Stelle angesprochen werden und sagen, Mensch, ich muss mich vielleicht doch noch mal intensiver mit der Botschaft Jesu auseinandersetzen. Und wenn das gelingt, wenn das Wort Gottes hier und dort an gewissen Stellen zur Entfaltung kommt, dann hat sich der Kirchentag gelohnt.
Okay. Ich suche jetzt verzweifelt nach einer Überleitung eigentlich zu einer Publikumsdiskussion. Das Programm sieht vor, dass wir, und wir sind jetzt von der Zeit her an der Stelle angekommen, dass wir Fragen aufgreifen, auch von Ihrer Seite her. Das würde ich einfach mal fragen, gibt es das Bedürfnis, hat jemand im Lauf der Diskussion einen Gedanken entwickelt, den er jetzt hier den Vertretern, Herr Dr. Kiefer, Apostel Lohse, Herrn Dr. Utsch, stellen möchte? Ja, bitte.
Ich sehe gerade zwei es ist wohl das Aushängeschild der Entwicklung der Kirche, dass man den Glauben an Gott im Prinzip ritualisiert. Das heißt, dass man uns relativiert, hat Ämter geschaffen, Kirchen geschaffen. Aber jetzt fragen wir, wie sind jetzt die Kirchen mehr verpflichtet, den ritualisierten Gott, der sich entwickelt hat über 2000 Jahre? Oder nimmt auch Jesu Christi zu in der Welt bringt, beziehungsweise in seiner Lehre sich hinein? Geht ja dermaßen
auseinander. Sollen wir einfach so darauf antworten? Ja. Herr Gräser, was heißt ritualisierter Gott? Der Gottesdienst hat ein Ritual. Ist das schlecht? Ist Liturgie schlecht? Eigentlich nicht. Doch eigentlich nicht. Menschen brauchen auch Rituale. Das Gebet zum Essen am Morgen und so, das sind auch Rituale. Aber sie halten mich am Leben, sie strukturieren mein Leben und sie schaffen mir auch göttliche Nähe. Und das wird bei sehr vielen Christen der Fall sein. Ich würde das jetzt nicht so abwerten. Also der ritualisiert, Gott lässt sich nicht ritualisieren. Aber mein Leben hat auch Rituale und muss auch Rituale haben. Sonst kann ich gar nicht leben, wenn mein Leben kein Ritual ist. Und wenn es das gemeinsame Abendessen mit Freunden ist, das ist auch ein Ritual und das ist toll. Machen wir doch gerne. Also diese Art von Ritual, ich kann da nichts Negatives dran sehen. Kirche zeigt Gott in einer bestimmten Weise oder macht Gott in einer bestimmten Weise deutlich. Das ist nicht die einzige Weise, wie Gott deutlich wird. Das muss man schon wissen. Aber sie macht ihn in einer, sage ich mal, objektiven Form deutlich. Durch die Sakramente, durch die Gottesdienste, die stattfinden, durch die Predigt, durch das Belehrende. Das sind so Elemente, die aber auch Sicherheit schaffen und meinen Glauben vergewissern, die Vergewisserung schaffen. Das wäre etwas, was ich sehr positiv ansehe.
Ist das?
Ich habe ja nichts dagegen, dass man in dieser Weise ritualisiert. Das ist klar, man braucht Kirche, um sich zu helfen, so ist der Glaube irgendwo hin. Das ist kein Thema. Sondern wenn man daraus Schlüsse zieht, wie er sie jetzt in der Diskussion da angekündigt hat, wie gesagt, woher nehmen wir die Freiheit, zu sagen, nur der Apostel kann dies, jenes und das solches und das andere.
Also ich würde, ich habe da auch nicht so sehr das Ritualisierte gesehen, denn ich stimme Herrn Kiefer sehr zu, dass wir Rituale brauchen. Und auch die evangelische Kirche schätzt die Liturgie und es gibt Amtshandlungen. Und natürlich ist es wichtig, dass dass bei einer Taufe der Talar getragen wird. Das ist nicht eine Person, die dann tauft, sondern das ist ein Amtsträger, der in so Amtshandlung oder bei einer Predigt zum Beispiel. Das ist dann eben auch nicht einfach eine Stammtischrede, sondern es ist eine gottesdienstliche Predigt als Amtshandlung. Ich habe deswegen die persönliche Gottesbeziehung so betont, weil ich das, was ich bei der Neuapostolischen Kirche sehe, beschreiben könnte als was Systemhierarchisches. Das ist eben was sehr Strukturelles, was Hierarchisches, was eine Organisation, die gebaut wurde, an der Spitze eben der Stammapostel mit einem gewissen Personenkult, der an der persönlichen Gottesbeziehung auch vorbeiführen kann. Das ist nicht seine Absicht, das glaube ich, sagen die Stellen. Aber da liegt eine Gefahr drin. Das wollte ich nur sagen.
Wenn ich jetzt arbeite als Apostelamt, was ich jetzt so die Mission hier gestanden habe, wenn ich jetzt wieder Jesus nehme, der hat ja seine Jünger gehabt. Ja? Die hat er auch so bezeichnet. Mhm. Er hat sie auch mal ausgeschickt und ihr einen Auftrag gegeben. Mhm. Und dann hat er sie Apostel. Und als sie wieder zurückkam, waren sie wieder seine Jünger. Das heißt also, mit der Aussendung bekommt im Prinzip eine Person, ich habe das Wort mit einem gewissen Charisma, einen Auftrag, wenn er den erfüllt hat, kommt er wieder zurück. Beendet. Und dann, aber daraus wächst ja kein Amt auf Dauer.
Ist ja streitbare Position. Thomas.
Ich habe eine Frage an Dr. Giegner. Wenn ich es richtig verstanden habe, erkennt ja die historische Kirche die englischen Apostel, also die ersten Apostel der Neuzeit, an. Gleichzeitig sagt sie, sie haben insofern geirrt, als dass sie das Apostelamt haben sterben lassen. Ja. Wenn ich sage, die ersten englischen Apostel waren Apostel Jesu Christi, können die neuapostolischen Apostel keine Apostel Jesu Christi sein, weil die ersten Englischen erklärt haben, sie seien nicht mehr würdig, Teil der katholischen und apostolischen Bewegung zu sein, um es klar zu sagen, sie wurden exkommuniziert. Wie kriegt die NAK das hin, diese Gemeinsamkeit herzustellen? Also ich habe gesehen, in der Geschichte der apostolischen Gemeinde beginnt es 1863, damit spart man sich diesen Schritt. Man lässt es erst 1863 anfangen, aber das ist ja keine wirkliche Begründung.
Also dass damals die Leute exkommuniziert wurden, ist unbenommen. Und die katholisch-apostolischen selber sind ja auch da sehr heikel. Die scheuen ja auch den Umgang mit den Neuapostolischen. Also das ist für die der Ding. Aber wir sehen die Tradition anders. Wir sehen uns in der Tradition. Die sehen uns nicht in der
Exkommunikation.
Wir sagen, das widersprach dem göttlichen Willen. Und mehr nicht mehr und nicht weniger. Weiter nichts. Ja? Also, aber dass das eine ganz schwierige Angelegenheit ist, dass dieser Übergang sehr schwierig ist und diese Tradition natürlich auch eine schwierige Tradition ist, darüber brauchen wir auch nicht zu bleiben, ist natürlich klar.
Fangen wir hier an und danach.
Herr Dr. Kiefer, ich habe eine Frage zur Sammlung der Braut. Was macht denn die Neuapostolische Kirche aus Ihrer Sicht? Was tut sie, was keine andere Kirche kann, um jemanden zur Braut gehörig nachher zu klassifizieren? Ja. Wenn es darum geht, die NRK sagt ja heute, Heiliger Geist wirkt von außerhalb der NRK, Elemente von Wahrheit, sagen wir mal so.
Ja.
So, wenn man das außerhalb der Kirche also auch weiß, sich auf Jesus Christus ausrichtet, was bitte ist denn der Mehrwert jetzt in Bezug auf Sammlung der Braut und diesen Umweg, von dem wir sprachen, zu kriegen, den alle anderen eigentlich nicht kriegen? Wo liegt das substanziell?
Ja, also Umweg, das war so ein bisschen polemisch, weil sehe ich nicht als Umweg. Substanziell wäre jetzt zum Beispiel die Vollzahl der Sakramente und ihre umfassende Gültigkeit. Also das ist einmal die Versiegelung, die Geistmitteilung und zum anderen auch das Heilige Abendmahl. Da sagen wir ja, das ist ja nur sozusagen im Schrumpfzustand bei den anderen vorhanden. Das ist ja gar nicht das, was eigentlich da sein soll. Das ist natürlich die Idee. Ja? Also da ist das bevollmächtigte Amt, da muss man schon im System bleiben. Natürlich.
Okay, das heißt, außerhalb der neuapostolischen Kirchenmauern nach wie vor keine Sündenvergebung. Ja oder nein?
Eine explizite Sündenvergebung sicherlich nicht. Also die Gewissheit der Sündenvergebung sicherlich.
Jetzt.
Ich habe eine Frage, wie man auf Jesu mitstellen in der ganzen Diskussion. Wo der polemischste Bereich Es ist ein Evangelium, der an mich glaubt, mit Stimmen sagt, von dem wir was soll das
sein? Das Gefühl, sie sind so ein bisschen draußen vor, weil das sich natürlich in ihnen hier
streitet. Sie sind immer wieder um, lesen auf den Heiligen Schriften. Sie ziehen immer mehr auf und haben auch schwere Kapitel. Was ist ein Mehrwert, das Wort Jesu auf der Schrift? Ich muss sagen, wer an mich glaubt, was glauben wir denn? An Jesus Christus, seine Worte? Oder glauben wir an einen Mann, alleine Institution? Ist das Mehrwert an sich?
Jetzt kommt es natürlich sehr darauf an, was der Glaube bedeutet, wer an mich glaubt. Dann, wenn Sie das so radikal sehen, könnte man sagen, ja.
Hat das gesagt?
Nein, wenn Sie das so. Ja, gut, aber das muss ja gedeutet werden. Das muss ja gedeutet werden. Für uns Neuapostolische ist es ja so, die Schrift ist ja sehr vielfältig. Sie haben eben darauf hingewiesen. Und da gibt es eben das Lehr. Und wir würden das schon sagen, natürlich ist der Glaube an Jesus Christus das Ausschlaggebende. Aber zu diesem Glauben gehören eben die Sakramente. Sonst könnte man sagen, Sakramente brauche ich nicht, der Glaube reicht. Nein, könnte man doch sagen. Ja, könnte man doch sagen. Wenn ich es jetzt radikalisiere. Also ich muss wissen, unter welchen Voraussetzungen ich eine Sache verstehe. Das ist doch. Und wir verstehen es doch unter der Voraussetzung, dass der Apostel das Amt, auch die Schrift in der rechten Weise deutet. Also dieses Vielfältige. Die Schrift ist für uns nicht klar, sondern sie ist vielfältig unklar. Sie lässt sich nicht durch sich selber auslegen.
So, jetzt ich habe von hinten signalisiert bekommen, wir sind eigentlich am Ende der Zeit. Ich hatte eine Stimme mir jetzt noch notiert. Vielleicht mögen Sie noch kurz.
Ja, kurz. Jesus warnt ja davor zu sagen, ich liebe Gott und hasse meinen Bruder. Ich denke, allgemein bekannt, dass Hass vielleicht die falsche Übersetzung ist, weil das Gegenteil von Liebe ist ja nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Insofern drehe ich es um und sage, Jesus empfiehlt, dem Bruder gegenüber nicht gleichgültig zu sein. Das heißt, mich für ihn zu interessieren. Es ist ja in der ganzen Diskussion, gerade in unserer Kirche, so, dass oft gesagt wird, wie das bei den anderen dann mal ist, wissen wir nicht genau. Muss uns auch nicht so interessieren, weil ich sehe da schon mal eine Gefahr, dass es eben so ein Desinteresse ist. Ich muss mich eigentlich dafür interessieren. Deshalb interessiere ich mich doch nochmal und komme in Wiederholung. Wie kann ich einem Mitchristen, für den ich mich interessiere und der mich danach fragt, den Schrumpfzustand der Gnade Jesu oder dieses nicht explizite Teilhaben an seinem Opfer erklären? Das heißt, gibt es da einen Gradmesser? Was ist teilweise vergebene Gnade, vergebene Sünde? Oder also,
nein,
ich interessiere mich jetzt dafür.
Von teilweise habe ich nicht versprochen, sondern die explizite Sündenvergebung, also die Gewissheit der Sündenvergebung, so sagen wir, hängt mit dem Apostelamt zusammen. Vielleicht sollte man, also dem Christen, der das jetzt nicht versteht, der aus einer ganz anderen Tradition kommt, würde ich das, wie ich das jetzt privat machen würde, einfach mal so fragen, wir bekennen doch auch eine heilige katholische und also allgemeine und apostolische Kirche. Was ist denn apostolisch? Das hat doch eine sachliche, da sind die Christen sich ja ziemlich einig, eine sachliche, eine inhaltliche Komponente. Und wir sagen, es hat auch eine Komponente, und die katholisch-apostolischen eben auch, es hat auch eine personale Komponente. Da würde ich dem anderen Christen mal sagen, überleg doch einfach mal, wie steht es mit diesem Begriff des Apostolischen? Was kann das für dich bedeuten? Ist das für dich eine Option, das auch personal zu sehen?
Eine Frage war die Sündenlage.
Ja.
Das heißt also, die Teilhabe am Opfer Jesu.
Ja.
Wenn ich richtig sage, dann muss ich dem anderen sagen, wenn du noch nie einem Apostel, einem neuapostolischen Apostel gegenübergestanden hast, dann muss ich dir leider sagen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bist du voller Sünde. Das heißt, Sünde trennt von Gott. Das heißt
ich weiß, was Sie meinen. Das könnte ich so nicht sagen.
Danke.
Ich würde sagen, diese Gewissheit, die ich habe, die mit dem Apostelamt zusammenhängt, die hast du nicht. Wäre das nicht eine Option für dich?
Und wenn er sie hat?
Kann ich es nicht ändern.
Sie haben sich
jetzt nicht abnehmen. Wir sprechen immer von Apostelamt. Ja? Aber ich meine, wäre nicht auch sowas wie Apostelgeist denkbar, den man auch in anderen Kirchen durchaus finden kann. Der ist zwar nicht institutionalisiert, wie in der neuapostolischen Kirche, aber das ist so sozusagen mein persönlicher Zugang zu anderen Kirchen. Dass ich sehr wohl Gott-Erfahrung haben kann, wenn ich in anderen obwohl da kein Apostel ist. Aber bei neuer begriffen Apostel weiß ich, der muss sich das bewusst machen, dass er einer ist und muss entsprechend arbeiten, auch an sich arbeiten. Und in anderen Kirchen ist es dann vielleicht nicht so ganz auf den Punkt gebracht, aber da. Und dann ist die Sündenvergebung auch wieder da für den, der da ernsthaft macht. Also Apostel Geist und Apostel Amt. Das ist jetzt mal an Herrn Dr. Rutz.
Also ich
frage, ob Sie sich damit identifizieren sollten, dass es
ja, Geist ist. Ja gut, und ich würde sofort kritisch zurückfragen, und das, daran hat mich Ihre Frage erinnert. Der Geist weht, wo er will, und warum hat dann eine Person in Funktion des Stammapostels sozusagen die Macht oder den Anspruch, über den Heiligen Geist verfügen zu können? Ja? Dass er sozusagen versiegeln kann. Ja, das finde ich eine Anmaßung. Der Heilige Geist ist da unabhängig und er ist nicht auf eine Person bezogen. Und insofern als eine Vorstellung, die nicht personalgebunden ist. Ne? Also als ein, das finde ich, da kann ich, da werde ich
nicht. Wie spürt man das? Ist sozusagen dann auch authentisch ist, wo man
Na ja, gut, aber Heilsgewissheit ist ja sowieso etwas, was ich, das können Sie auch keinem anderen Christen absprechen, ne? Was ich mit mir selber ausmachen muss. Ja? Und dass der Geist Gottes in mir wohnt, das ist ja auch eine Erfahrung, die ich machen kann. Ja? Und da brauche ich aber auch keine ordinierte Person zu.
Da gab es jetzt. Aber, ja, das liegt einfach auf dem Herzen, dass auch die apostolische Entwicklung ein deutliches Bild dafür hat. Also, katholische apostolischen Apostel, die sich also auch durch den Heiligen Geist berufen mussten, hat deutlich gezeigt, dass sie ganz schnell auch wieder in Gefahr sind, Dinge zu überhöhen. Mhm. Und in der Beziehung liegt auch die Gefahr in dem Amt. Mhm. Dass ich sage, ich bin das jetzt, der das vorgibt, und dann wird es automatisch für mich zur Pflicht, was sie auch sagen, so zu reagieren. Und ich denke, apostolische Geschichte ist nicht umsonst eine Geschichte von diesen Massenspaltungen, weil das Amt überhöht war. Das ist auch in anderen Kirchen so, die Spaltung gibt es auch in anderen Kirchenabteilungen, aber das finde ich ist wirklich unser Thema. Heilsvermittlung durch ein Amt und wie wird ein Amt überhöht und wie ist dann ein Amt in großer Gefahr auch in Fehler zu verfallen. Also dass die ersten Apostel sagen, wir sind die 12, dass ja auch bis heute die wenigen, die noch da sind von der KAG, auch sagen, alle die nachher gekommen sind, mit denen können wir einfach keine Gemeinschaft haben, weil die 12 Apostel haben uns exkommuniziert. Mit jedem evangelischen Christen, mit jedem katholischen Christen können sie auskommen. Das sind für mich Überhöhungen und Gefahr eines Amtes, was dann einfach sagt, ich habe jetzt etwas zu sagen, ich was zu bestimmen, Lehre.
Es gab jetzt noch eine Reihe von Wortmeldungen. Ich hatte, ja, bitteschön.
Zu streiten, unsere Diamanten und die technischen Schwierigkeiten bewusst auf uns gesprochen, alle waren begeistert, geschehen und segensreich. Ich denke, Herr Lofus, Pastor, ihr solltet nächstes Mal mit Jesu Christus sein. Und Apostel ist für mich Botschaft an Christi Stadt. Dann kann ich auch die Frage stellen, ist der Papst gesprochen, Botschaft an Christi Stadt. Zentralisieren. Die Frage ist nicht an eine bestimmte Richtung, sondern da, wo der Geist Gottes geht oder in den Herzen ist, wo man sich bemerkt. Und dann muss natürlich jemand, der sich etwas nennt, erlesbar, wenn ich an die Spaltungen denke, dann stellt sich für mich manche Frage, wo waren dann die einzelnen Amtsträger, Botschafter dieser Stadt? Ich denke, da sollten wir die Maßstäbe ansetzen, um noch die Ecken zu setzen. Der Geist muss sein.
Bitte schön.
Ich möchte hier kurz anschließen, das, was der Bruder gesagt hat. Es gab nämlich schon mal der Ausspruch, Gott sie anders. Was wären wir Christen in verschiedenen Konfessionen, wenn Gott nicht handeln würde? Ich spreche jetzt mal vom Heiligen Geist im Menschen. Jesus Christus durch euch. Das nicht passiert. Wir haben alle Anspruch an ein Amt, an Kirchen, an sonst was völlig hin. Das heißt doch, wenn erkennbar wird, dass die Erlösungszeit Jesu ergriffen wird, durch die Besorgnis eines Menschen kommt, dass man einen solchen Menschen dazu kostenlos sein könnte, wenn der einmal in Jesus führt, in diese Erlösung hinein, in diese Zukunftsschau hinein, dann könnte man von einem Apostel sprechen. Ob man ihn so nennt oder nicht, ist eine andere Frage. Mit dem Namen mal dem zu geworden, ist eine ganz andere Frage. Vielleicht kann man mal von diesem Standpunkt in den einzelnen Konfessionen überlegen, wie viel Dogma haben wir aufgebaut, was vielleicht mit diesem Prinzip, das ich gerade erzählt habe, nicht menschlich ist. Und an welcher Stelle haben wir vielleicht auch vergessen oder verloren, die Menschen zu ehren, die andere zum Zeugnis an Christus bringen. Also man kann es zu laschen nehmen oder man kann es vielleicht überziehen. Nur so mal als Impuls.
Ich sammle jetzt noch Wortmeldungen als letzte Runde. Gibt es noch? Das ist nicht der Fall.
Ja. Kann ich da zu dem, was
ja. Du gesagt. Können Sie das dann gleich in so ein Schlussstatement einleiten? Dann machen wir so eine Runde. Ne?
Das ist eigentlich, ich fange an zu träumen, deswegen.
Ja.
Das ist unser Thema. Das ist eigentlich unsere große Not, dass wir Ämter installieren, die eigentlich ein Stück, was ich zuallererst gesagt habe, von diesem Charisma, also differenzieren und auch, dass die voll ausfüllen können. Deswegen hat es in der Kirche bestimmt ganz einfach, die gar keine Ämter hat. Aber da fehlt mir die Leitung, da fehlt die Ordnung, da fehlt auch dieses Zusammenhalten irgendwo. Deshalb finde ich das also nie gut, dass zum Beispiel ein Apostel so, oder dieses Bild, die ersten 12 Apostel zum Beispiel waren grundverschieden. Die hat man auch nicht gesagt, das ist jetzt das Apostelamt, das hat das und das hervorzubringen, sondern sie waren so verschieden. Das ist eigentlich das Schöne, diese Freiheit zu haben. Es geht um die geistlichen Gaben, die Jesus schenkt. Es geht um die verschiedene Kirchenordnung, die einfach in jeder Kirche anders ist, die dann vorangebracht werden muss. Bringt es Grenzen, um Jesus zu begegnen, oder bringt es die Freiheit?
Herr Dr. Kiefer.
Ja, das mit der Freiheit, das ist eine schöne Sache, das stimmt schon. Und der Christus auf frei ist ja nicht Christus befreien. Nur, das ist ein anderes Problem. Wir sagen, das hängt eben auch mit dem Apostel zusammen. Die Kirche ist dort eigentlich immer Apostel. Als Garanten, sage ich mal, der rechten Wortverkündigung und der rechten Sakramentsschlüssel. Das ist sozusagen die neuapostolische Grundidee. Und das ist, glaube ich, auch die Grundidee der KMK, also der katholisch-apostolischen Gemeinde. Das ist, da treffen wir uns schon. Und die waren da sehr harsch, ja, am Anfang jedenfalls. Sehr harsch, das ist also nicht der freundliche Club und sehr ökumenisch gesinnte Club, gesonnene Club, wie wir uns das vorstellen. Also ich müsste mich da leider auch belehren lassen, dass das da schon anders aussieht. Was aber wichtig ist, ich glaube, über diese Unterschiede hinweg, über diese Differenzen hinweg, sie sollten uns nicht zu Feinden machen. Sie sollten nicht dazu führen, dass wir voneinander schweigen, was sie eben sagt, dass wir vergleichgültig, ist mir doch egal, was mit den anderen los ist. So eben überhaupt nicht. Sondern es ist mir überhaupt nicht egal, was bei den Katholiken los ist oder was bei den Evangelischen ist. Das kann mir als Christ, auch als neuapostolischer Christ, nicht egal sein. Und ich hoffe, den anderen ist es auch nicht egal, was mit uns los ist. Also das ist, glaube ich, ein Grundimpetus, der uns allen zu Gebote stehen kann, über alle theologischen Differenzen hinweg.
Herr Dr. Uth.
Die Kirche Jesu Christi ist da, wo 2 oder 3 im Namen Jesu zusammen sind und wo die Botschaft Jesu verkündigt wird. Und wenn wir dem Vertrauen und dem Raum geben, wir brauchen Strukturen und wir brauchen auch gebildete Pastoren, die die Bibel richtig auslegen, keine Frage. Aber die Kirche ist auch ohne Apostel komplett. So verstehe ich das im Neuen Testament und insofern werde ich das auch weiter so sagen.
Ich bedanke mich an dieser Stelle beim Publikum fürs Zuhören. Ganz besonders bei Herrn Dr. Kiefer, bei Herrn Apostel Lose und bei Herrn Dr. Utsch. Ich wünsche Ihnen noch Vergnügen hier auf